SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Heute mit Stefan Schmidt. Schön, dass Sie uns zuhören. Noch vor einem Monat war Dieter Wedel vor allem einer der bekanntesten Regisseure Deutschlands. Ein Erfolgsgarant im Fernsehen und bei Theaterfestspielen. Kritik an seinem Führungsstil gab es schon länger, aber dann fing die Zeit an, über Vorwürfe sexueller Übergriffe zu berichten. Und schnell hat die Sache immer größere Dimensionen bekommen. Die Staatsanwaltschaft München hat angefangen zu ermitteln und parallel dazu werden die Vorwürfe immer umfangreicher. Sie beziehen sich mittlerweile auch auf eine Produktion, bei der Wedel für den Saarländischen Rundfunk Regie geführt hat. Über den aktuellen Stand der Dinge Kerstin Mügge.
Auf der Bühne eines Stadttheaters steht eine junge Schauspielerin. Es ist ihr erstes Engagement. Im dunklen Saal der Regisseur, hinter der Bühne skeptische Blicke vom Inspizienten und anderen Schauspielern.
Rampenlicht, grell leuchtest du auf mein Gesicht.
So beginnt die Vorabendserie Bretter, die die Welt bedeuten, die der Saarländische Rundfunk Anfang der 80er Jahre produzieren ließ. Regie Dieter Wedel, in der Hauptrolle die junge Schauspielerin Ute Christensen. Ursprünglich hatte Wedel die Rolle mit der Schweizer Schauspielerin Esther Gemsch besetzt. Dies spielt nun in der neuesten Wendung der MeToo-Debatte eine Rolle. Ute Christensen und Esther Gemsch sind zwei von mehreren Schauspielerinnen, die sich der Wochenzeitung Die Zeit offenbart haben. Gemsch berichtet, während der Dreharbeiten habe er sie in sein Hotelzimmer gelockt und versucht zu vergewaltigen. Die Zeit zitiert die Schauspielerin so.
Er setzte sich rittlings auf mich, packte meinen Kopf bei den Haaren und schlug ihn immer wieder aufs Bett. Einmal auch an die Wand und dann einmal auf die Bettkante. Ich dachte, jetzt ist es aus.
Dabei verletzte offenbar Wedel die Schauspielerin an den Halswirbeln. Die erstattet zwar keine Anzeige, aber ihr Anwalt wandte sich, wie Unterlagen zeigen, an die Produktionstochter des Saarländischen Rundfunks. Der Anwalt sprach von einer gewaltsamen sexuellen Annäherung Wedels. Der bestritt dies damals. Die Produktionsgesellschaft versuchte zu vermitteln, schließlich wird aber umbesetzt. Wedel durfte mit einer neuen Schauspielerin, Ute Christensen, die Produktion weiterdrehen. Auch sie offenbart sich jetzt. Der Zeit. Erst habe Wedel sie überschwänglich gelobt, bis er vorgeschlagen habe, abends zusammen aufs Hotelzimmer zu gehen. Christensen habe abgelehnt, sei fortan am Set von Wedel schikaniert und niedergemacht worden. Der Höhepunkt, Wedel habe sie auf die Bühne beordert, ihr sei ein Scheinwerfer aufs Gesicht gerichtet worden. An eine Inquisitionsstimmung erinnert sich Schauspielerin Andrea Larange.
Dr. Dieter Wedel stand hinter dem Scheinwerfer und hat sie genötigt, sich bei ihm zu entschuldigen vor versammelter Mannschaft, weil sie behauptet hätte, er wäre nur so gemein zu ihr, weil sie nicht mit ihm schlafen würde.
In den Archiven des Saarländischen Rundfunks gibt es noch Akten zu dem Fall. Daher will der SR die Vorwürfe nun genauer untersuchen und das Thema in der ARD zur Sprache bringen, kündigt Intendant Thomas Kleist an.
Und in der ARD können wir lernen, wenn wir auch da diese Transparenz für die Zukunft schaffen, dass solche Vorfälle dann auch entsprechend behandelt werden.
Der neueste Zeitbericht enthält zudem Vorwürfe weiterer Schauspielerinnen. Eine soll Wedel in den 70er Jahren in seinem Auto am Rande einer Produktion des NDR vergewaltigt haben. Weitere berichten von Mobbing, Schikanen und Beleidigungen am Set, offenbar im Zusammenhang mit sexuellen Avancen Wedels. Die Zeit hatte Wedel mit den Vorwürfen zwar konfrontiert, dieser sei aber erkrankt und habe daher nicht antworten können, erklärt sein Anwalt Michael Philippi. Er hält den Bericht daher für problematisch.
Weil die Grundvoraussetzung einer sogenannten zulässigen Verdachtsberichterstattung immer sein muss, dass der Betroffene selber zu Wort kommt, um sich selber entlasten zu können. Und diese Voraussetzung ist hier, wie ich meine, in keiner Hinsicht eingehalten worden.
Zu früheren Vorwürfen anderer Schauspielerinnen hatte Wedel erklärt, jede Form von Gewalt zu verabscheuen.
Die Berichterstattung geht zu weit, sagt also Wedels Anwalt. Und darüber spreche ich mit dem Medienwissenschaftler Professor Helmut Scherer. Herr Scherer, wie beurteilen Sie die Sache? Lassen sich da einfache Antworten finden?
Es sind halt so wahnsinnig viele Dinge, die alle wichtig sind und zueinander in Konflikt stehen. Zum einen gibt es das berechtigte Interesse von Wedel, dass seine Persönlichkeitsrechte respektiert werden, dass man ihn auch zu Wort kommen lässt. Und dass man ihn vor allen Dingen nicht vorverurteilt. Zum anderen kann man bei Wedel schon davon ausgehen, dass er zumindest eine relative Person der Zeitgeschichte ist. Ein wichtiger, ein einflussreicher, ein mächtiger Mensch in unserer Gesellschaft. Und dem dürfen die Medien halt schon auf die Finger schauen. Nicht sie dürfen es nur, sondern sie müssen es sogar ihm auf die Finger schauen. Und hier eine abwegige Entscheidung zu treffen, ist immer sehr, sehr schwierig. Man könnte jetzt sagen, okay, im Augenblick besteht kein Bedarf an einer weiteren Berichterstattung darüber, denn schließlich ist das Thema nun auf der Tagesordnung. Wedel selbst kann im Augenblick nicht Stellung dazu nehmen, er ist von wichtigen Ämtern zurückgetreten und es gibt auch strafrechtliche Ermittlungen. Also könnte man vielleicht sagen, im Augenblick wäre es okay, wenn man den Fall Wedel als solchen in den Medien ein wenig mit Zurückhaltung behandelt. Aber auf der anderen Seite haben wir dahinter eben eine systemische Frage, die weiter aufgearbeitet werden muss. Wedel ist in einem Kontext zu sehen, ne? Mit der Harvey Weinstein-Debatte. Und man muss natürlich die Frage stellen, wie sieht es denn überhaupt aus in diesem Geschäft, in diesem System, in dem Frauen häufig über ihr Äußeres beurteilt werden, in dem es keine klaren Kriterien für Leistung gibt und in denen einzelne Männer oft scheinbar mächtig und unkontrolliert an Schaltstellen sitzen. Und diese Debatte muss natürlich weitergeführt werden.
Wir haben es gerade gehört, der Intendant des Saarländischen Rundfunks, Thomas Kleist, sagt, die ARD muss in Zukunft viel transparenter mit solchen Geschichten umgehen. Der Saarländische Rundfunk möchte da auch einen entsprechenden Beitrag leisten. Jetzt mit der Aufarbeitung in diesem Fall gibt er auch Informationen raus. Glauben Sie, dass sowas gelingen kann, so eine Form von Transparenz? Und ist das überhaupt wünschenswert?
Naja, das ist jetzt wieder die Frage Transparenz. Alleine wird es nicht sein. Und auch bei Transparenz gilt es jetzt auch wieder, die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu schützen. Und ich muss auch immer sagen, wie begründet ist dein Verdacht? Es muss eine Debatte darüber geben, wie man dieses System kontrolliert, welche Compliance-Regeln man sich zukünftig gibt, wie man es eben schafft, zu verhindern, dass ein einzelner Mensch so viel Macht über das Schicksal so vieler andere hat, in einer so unkontrollierbaren Art und Weise. Und da müssen sich natürlich auch unsere Rundfunkanstalten fragen, denn Dieter Wedel lebt ja in einer Symbiose mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und hat dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk viel gebracht und der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat Dieter Wedel viel ermöglicht. Und diese Rolle muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich kritisch hinterfragen, vor allem seine eigene Rolle muss er kritisch hinterfragen.
Sie haben den Zusammenhang mit der MeToo-Debatte aufgemacht, um tabuisierte sexuelle Übergriffe, die jetzt ans Licht kommen. Kritiker dieser ganzen Entwicklung sagen, da entsteht ein öffentlicher Pranger, im Internet ja auch vielfach parallel zur Strafjustiz. Die Staatsanwaltschaft München zum Beispiel im Fall Wedel ermittelt jetzt. Wie schätzen Sie das ein? Wie gefährlich möglicherweise ist auch diese Entwicklung?
Da steckt natürlich eine hohe Gefahr drin, denn wir müssen uns klar machen, dass in diesem Bereich natürlich die Beschuldigung häufig der Verurteilung gleichkommt. Also nehmen Sie den Fall Kachenmann. Juristisch steht der Mann jetzt einwandfrei da, aber seine Karriere, seine Laufbahn, sein Renommee, seine Reputation, das alles ist schon zerstört. Und da hilft dann natürlich auf der anderen Seite wirklich Transparenz. Also wenn solche Vorwürfe laut werden und man hat vorher transparent gearbeitet, dann hat man vielleicht eher die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, sollten diese Vorwürfe unberechtigt sein. Die Rolle der etablierten Medien, der seriösen Medien muss sein, sich einerseits von dieser Welle nicht mitreißen zu lassen, aber andererseits, wenn das Thema dann wieder einschläft, wenn diese Welle wieder abebbt, dieses wichtige Thema auch nicht aus den Augen zu verlieren. Wir müssen davon wegkommen, dass die Medien sozusagen nur auf skandalisierte Einzelfälle reagieren oder auf eine Internetkampagne reagieren. Sie müssen dieses Thema systematisch bearbeiten und sie müssen über die moralische Bewertung von Einzelfällen, so wichtig die sein mag, hinwegkommen und sagen, wo liegen die tiefsitzenden Ursachen, was können wir tun, um dies zu verhindern. Das Wichtige ist das Denken in die Zukunft. Was lernen wir denn daraus und wie machen wir das besser?
Also mittelfristig nicht nur die Einzelfälle sehen, sondern Systeme hinterfragen, auch damit es in Zukunft nicht noch weitere Opfer gibt. Professor Helmut Scherer, Medienwissenschaftler, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Keine Ursache.
Und damit zu einem anderen Thema. Wer glaubt, etwas zu sagen oder zu zeigen zu haben, der kann das mittlerweile relativ leicht öffentlich machen. So scheint es zumindest. Tausende von YouTube-Kanälen gibt es zum Beispiel im Netz und auch auf anderen Plattformen stellen Nutzer alles Mögliche ein. Die Vielfalt ist groß. Nur wer regelmäßig sendet, der braucht möglicherweise eine Lizenz der zuständigen Landesmedienanstalt. Ist diese Rundfunkregel noch zeitgemäß? Michael Mayer hat für die Medienwelt bei einer Diskussion über das Problem in Berlin zugehört.
Die 5 Gamer von PietSmiTV staunten nicht schlecht, als sie im März letzten Jahres Post von den Landesmedienanstalten bekamen. Die Gamer betreiben auf den Plattformen YouTube und Twitch sogenannte Let's Play-Kanäle. Damals hat die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Medienanstalten den Streaming-Kanal von PietSmiTV bei Twitch als Rundfunkangebot ohne Zulassung eingestuft. Die Medienwächter argumentierten, dass die Videos rund um die Uhr als lineares, Web-TV-artiges Programm laufen, das mehr als 500 Zuschauer erreicht. Daher wurden die Macher von PietSmiTV aufgefordert, eine offizielle Zulassung zu beantragen. Doch damit entstehen oft hohe Kosten. Tausende von Euro Gebühren können da schon mal zusammenkommen. Verbunden mit einem langwierigen Lizenzierungsverfahren. Doch warum eigentlich eine Zulassung für Web-TV angesichts von tausenden von YouTube-Kanälen? Tobias Schmidt, Direktor der Landesmedienanstalt Nordrhein-Westfalen.
Die Lizenzpflicht dient auch der Vielfaltsicherung, das ist die grundsätzliche Idee 1. Idee 2 bei der Lizenzpflicht ist, dass wir sagen, wer bei uns mit medialen Angeboten tätig wird, muss erkennbar sein, dass man weiß, wer das ist, dass man die Verantwortlichkeit klären kann und dass man eine Transparenz hat. Das gibt es in verschiedenen Mediengattungen in unterschiedlicher Form. In den Zeitungen nennt sich das Impressum. Beim klassischen Rundfunk ist das eben die Lizenzpflicht.
Er könne sich auch andere Regelungen vorstellen, aber er müsse sich an die Gesetze halten, so Schmidt. Und in der Tat ist die Debatte über die gesetzlichen Regelungen von Streamingdiensten und Videos im Netz gerade in vollem Gange. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen linearen Angeboten, also Live-Web-TV mit einem Programmschema und einer gewissen Regelmäßigkeit, und den nicht-linearen Angeboten, also Videos auf Abruf wie bei Netflix, Amazon und anderen Anbietern. Die Medienpolitik geht bislang davon aus, dass Live-Übertragungen stärker auf die Meinungsbildung der Zuschauer einwirken als Videos auf Abruf. Allein das ist schon ein recht altmodischer Gedanke, finden viele Medienexperten, so auch der Medienrechtler Hubertus Gerstorf von der Uni Leipzig.
Bei mir geht es jetzt ausschließlich darum, ob die Zulassungspflicht für Internet-TV tatsächlich der Vielfaltsicherung dient oder ob das nicht gerade die Hürden für die so ganz klein sind, die wir ja eigentlich gerade auf den Marktplatz der Meinung bringen wollen. Es ist die Aufgabe von Medienregulierung, Vielfalt zu fördern.
Nikolaus Mäkeler, Anwalt des Heise Verlags, der einen lizenzpflichtigen Technik-Videokanal namens Hashtag Heise Show betreibt, meint aber, dass es ein paar weitere Nachteile gibt, wenn man als Web-TV-Anbieter als Rundfunk eingestuft wird. Die Kosten für die Lizenz seien dabei gar nicht das Problem, sondern eher andere Regelungen.
Zum Beispiel als Rundfunklizenzinhaber müssen wir Wahlwerbung vor Wahlen ausstrahlen, wenn uns die Parteien dazu nötigen. Man ist dazu verpflichtet und das sind natürlich unangenehme Begleiterscheinungen.
Wie so oft hängt die Medienpolitik manchen aktuellen Entwicklungen hinterher, aber dass hier Regelungen verändert werden, ist absehbar. Die Betreiber von PietSmiTV haben in der Zwischenzeit ihr Angebot übrigens verändert. Die Kanäle werden nicht mehr regelmäßig live gesendet, sodass die Lizenzpflicht entfällt. Auch eine Art, mit dem Problem umzugehen.
Eine Diskussion, die uns vermutlich noch längere Zeit beschäftigen wird. Jetzt verhandeln sie wieder in Berlin. Dieses Mal sind es bekanntlich SPD und Union, die versuchen, eine tragfähige neue Regierung zusammenzuzimmern. 4 Monate nach der Bundestagswahl. Heißt auch, seit 4 Monaten ist unklar, in welche politische Richtung es mit Deutschland weitergehen wird. Sowas hat es in der Bundesrepublik noch nicht gegeben und sowas haben auch die Hauptstadtjournalisten noch nicht erlebt. Immer wieder stehen sie vor Parteizentralen oder unter wichtigen Balkons, um auf Durchbrüche, Abbrüche oder Aufbrüche zu warten. Darüber spreche ich mit SR-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller in Berlin. Frau Müller, Hand aufs Herz, gibt es bei Ihnen schon Ermüdungserscheinungen angesichts des monatelangen Sondierens und Verhandelns?
Ja, eindeutig ja. Also fast alle Journalisten wollen, dass es endlich auch mal in der Sache vorangeht, weil die Abläufe sind ja auch in allen Fällen ähnlich, ob bei Jamaika oder GroKo. Man sitzt in kleinen Runden, in großen Runden. Also wir fühlen uns hier schon ein bisschen, ja, fast so wie in einer Zeitschleife, allerdings mit jeweils anderen Parteien und Personen.
Die Sondierungen über eine mögliche Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen, die haben ja auch darunter gelitten, dass ständig irgendwas durchgesickert ist, dass Verhandlungsteilnehmer dann parallel über Radio, Fernsehen und Zeitungen mit und gegeneinander kommuniziert haben und dann immer nur indirekt. Das eine sind da die Politiker, die machen dieses mediale Spiel mit, aber was ist denn mit uns Journalisten, die wir uns auf diese Spiele einlassen? Welche Rolle haben wir denn da gespielt?
Ja, fand ich ganz interessant. Julia Klöckner, die CDU-Vize, hat nach dem Ende von Jamaika in einem Interview ein bisschen darüber geplaudert. Sie hat weit von sich gewiesen, dass es immer nur die Politiker sind, die alles durchstechen. Sie hat gesagt, naja, sie erlebt eben auch Journalisten, die sehr ungeduldig werden können, wenn sie eben irgendwelche Hintergrundinfos nicht liefert und wenn sie sich eben nicht meldet aus der laufenden Sitzung. Und da merkt man schon, dass es in gewisser Weise auch ein Geben und Nehmen ist. Und wenn dann was durchsickert, dann zieht das eben Kreise. Wenn die Agentur was hat, dann fragt mich der Radiomoderator, was weißt du darüber? Und dem kann man aber einfach nicht entkommen. Da muss sich ein Journalist allerdings drüber im Klaren sein, woher kommen die Informationen, und das muss er dann eben auch deutlich machen, wenn er darüber berichtet. Denn jede Seite, die irgendwas durchsteckt, hat ja auch ein Interesse daran, dass er das durchsteckt. Und solange wir das transparent machen, finde ich, spricht nichts dagegen, dann eben auch darüber zu berichten.
Sagt SR-Hauptstadtkorrespondentin Andrea Müller.